Viele kennen aus der Bibel die Geschichte vom verlorenen Sohn. Er hatte von seinem Vater seinen Erbteil vorzeitig eingefordert und war damit in ein fremdes Land gereist. Dort hatte er sein Erbe verprasst und kam bitterarm zurück. Die Geschichte ist weithin bekannt. Ich möchte mich jetzt nicht mit diesem verlorenen Sohn befassen. Es gibt nämlich in der Bibel noch eine andere Geschichte vom verlorenen Sohn, und mit dieser möchte ich mich jetzt beschäftigen. Dazu lese ich eine Bibelstelle, die ich in jüngeren Jahren als ziemlich haarsträubend empfunden hatte. Sie steht im ersten Buch Mose, Kapitel 22, Abvers 1. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer, auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohns nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Ich bin sicher nicht der Einzige, der an dieser Bibelstelle Anstoß genommen hat. So hat mir zum Beispiel meine Tochter in ihren Teenie-Jahren diese Geschichte regelrecht zum Vorwurf gemacht. Was ist das für ein Gott, der so etwas von einem Menschen verlangt? Wenn man das liest, drängt sich diese Frage wirklich auf. Kann ich darauf eine Antwort finden? Rein vordergründig finde ich hier eine Glaubensprüfung. Es ist nicht die einzige, in die Abraham gestellt wurde, wenn auch sicherlich die schwierigste. Eine erste Glaubensprüfung an Abraham finden wir viel früher. Ich lese sie im ersten Buch Mose, Kapitel 12, Abvers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Das ist schon eine recht bemerkenswerte Glaubensprüfung, dass Abraham nur auf das Wort des Herrn hin im Alter von 75 Jahren seinen ganzen angestammten Wohnort und seine gesamte Infrastruktur verließ, um in eine ungewisse Zukunft zu gehen. Als er loszog, hatte Gott ihm ja noch nicht einmal gesagt, wohin die Reise gehen solle. Welcher 75-Jährige würde heute so etwas tun? Aber die Forderung Gottes an Abraham, seinen einzigen Sohn zu opfern, ist, so glaube ich, noch etwas mehr als nur eine Glaubensprüfung. Es zeigt sich hier ein absolutes Gottvertrauen über jedes menschlich vorstellbare Maß hinaus. Abraham zeigt dieses Gottvertrauen, aber ist es das Einzige, was in dieser Geschichte enthalten ist? Ich glaube, nein. Abraham war doch der Stammvater Israels. Ich habe eben gelesen, dass Gott zu ihm gesagt hat, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn zum Brandopfer. Opfere deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Könnte es nicht sein, dass Gott Abraham und damit Israel und damit auch den Nachfolgern Jesu etwas sehr Wichtiges mitteilen wollte? Könnte es nicht sein, dass Gott Abraham sagen wollte, sieh her, so weh tut das, wenn man seinen Sohn opfern soll. Gott hat genau das getan, als er Jesus zu uns auf die Erde schickte bis in den Kreuzestod. Dass hier in der Geschichte mit Isaak schon Jesus im Blick ist, sehe ich auch an der eigenartigen Parallele, dass Isaak das Holz für das Brandopfer zur Opferstelle trug, so wie Jesus das Holz des Kreuzes zu seiner Richtstätte trug. Im menschlichen Bereich ist der Schmerz des Vaters, den Sohn zu verlieren, stark abhängig von der Beziehung zwischen Vater und Sohn. Diese Beziehung kann sehr schlecht sein. Geschichten darüber füllen die Weltliteratur. Solche menschlichen Beziehungen können auch mittelmäßig sein. Man lebt aneinander vorbei, es ist nichts Besonderes, kaum ist der Sohn aus dem Haus, lässt er sich nicht mehr sehen. Es gibt aber auch bei Menschen gute Beziehungen zwischen Vater und Sohn. So habe ich viele Jahre zusammen mit meinem Sohn Industrieseminare zum Thema elektromagnetische Verträglichkeit von Leiterplatten gehalten. In der Frühstückspause bei solch einem Seminar kam ein Teilnehmer auf mich zu und sagte, »Wissen Sie eigentlich, was für ein schönes Verhältnis Sie zu Ihrem Sohn haben?« Ich antwortete, »Ja.« Gleich darauf kam die nächste Frage, »Sind Sie ein Christ?« Ich bin mir sicher, dass die Beziehung zwischen dem himmlischen Vater und seinem Sohn, Jesus Christus, in ihrer Qualität weit über das hinausreicht, was selbst bei guten menschlichen Beziehungen möglich ist. Dazu gibt es zahlreiche Aussagen in der Bibel. Eine davon finde ich im Johannesevangelium, Kapitel 5, Abvers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der Vater tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert.« Der Vater hat den Sohn lieb. Das ist es, was die Beziehung zwischen Gott und Jesus am deutlichsten kennzeichnet. Die Liebe des Vaters zum Sohn. Das Zweite, was Jesus uns hier zeigt, ist seine völlige Abhängigkeit vom Vater. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Das kennzeichnet eine extrem enge Beziehung. Interessanterweise erscheint hier wieder die Formulierung, der Vater hat den Sohn lieb. Es ist die gleiche Formulierung, die Gott benutzt, als er Abraham auffordert, seinen Sohn zu opfern. Eine weitere Aussage, die die Beziehung zwischen Gott und Jesus verdeutlicht, finde ich im Lukasevangelium Kapitel 6, Vers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Haben Sie schon einmal eine ganze Nacht gebetet? Ich würde irgendwann schlapp machen und einschlafen, wenn ich das versuchen würde. Aber Jesus konnte das. Hat er davor formulierte Gebete gesprochen? Ich glaube nicht. Ich denke, er hat die ganze Nacht enge Gemeinschaft mit seinem geliebten himmlischen Vater gepflegt. Eine weitere Geschichte, die die sehr enge Beziehung zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater beschreibt, finde ich im Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 40. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Sehr aufschlussreich sind hier die Worte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit erhörst. Die Beziehung zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater ist so zuverlässig, dass es auch zur Auferweckung eines Toten reicht, der schon in Verwesung übergegangen ist. Nun bin ich aber immer noch bei der Geschichte vom verlorenen Sohn. Wie fühlt sich das an, wenn der himmlische Vater diesen Sohn Jesus hergeben soll? Dazu finde ich im Neuen Testament eine sehr eindrucksvolle Stelle. Ich lese sie aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er gab seinen eingeborenen Sohn. Er gab seinen Sohn, weil er die Welt, also uns Menschen, so sehr geliebt hat. Was hieß denn das? Er gab. Das liest sich hier so locker, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Was das hieß, lese ich im Klartext im Markus Evangelium Kapitel 15 ab Vers 33. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten: Hört doch, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt, sagte er. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Hier wird der letzte Teil des Leidens Jesu am Kreuz beschrieben. Ich glaube, ich kann noch nicht einmal annäherungsweise ermessen, wie sehr Jesus am Kreuz gelitten hat. In diesem Bibeltext wird der schrecklichste Teil dieses Leidens beschrieben. Jesus stand sein ganzes Erdenleben mit seinem Vater in einer außerordentlich engen Beziehung. Aber weil Jesus die Sünden der ganzen Menschheit am Kreuz trug, hat Gott ihn verlassen. In der Zeit, in der Jesus seinen himmlischen Vater am nötigsten gebraucht hätte, zieht er sich zurück. Gleich darauf stirbt Jesus an gebrochenem Herzen. Das Leiden Jesu hat viele Menschen sehr berührt. Wir finden es in 2000 Jahren darstellender Kunst. Einmal wird das Leiden Jesu selbst dargestellt, etwa in eindrucksvollen Kruzifixen oder auch bildlichen Darstellungen, die man in vielen Kirchen findet. Dass Jesus nicht der Einzige war, der dabei gelitten hat, wird ebenfalls ausführlich dargestellt. Gerade im katholischen Bereich werden die Leiden der irdischen Mutter Jesu, Maria, im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu sehr ausführlich dargestellt. Besonders beeindruckt hat mich ein Bild des italienischen Renaissance-Malers Carlo Crivelli. das die weinende Maria, die gerade ihren ersten Sohn verloren hat, sehr bewegend darstellt. Auch das Leiden der Jünger über den Kreuzestod ihres Meisters findet in der christlichen Kunst ausführliche Darstellung. Aber das ist nicht alles. Ein weiteres Bild von Carlo Crivelli stellt dar, wie Engel bei dem toten Jesus weinen. Hier wird etwas gezeigt, was wir mit unseren leiblichen Augen nicht sehen können. Was wir nicht sehen können, nehmen wir normalerweise auch nicht wahr. So bleibt die Frage offen, was geschah eigentlich im himmlischen Bereich, als Jesus am Kreuz starb? Das biblische Zeugnis sagt uns hierzu nichts. Es gibt lediglich einen Hinweis auf den Erfolg, den die ganze Geschichte hatte. Ich lese das im Matthäus-Evangelium im 27. Kapitel ab Vers 50. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Dieser Vorhang trennte das Allerheiligste von den übrigen Bereichen des Tempels. Das war kein filigranes, leichtes Gewebe, sondern ein schweres, sehr stabiles Material. Dieser Vorhang zerriss, als Jesus starb. Der Tod Jesu hat den Weg zum Allerheiligsten, zu unserem himmlischen Vater, wieder freigemacht. Der Preis hierfür war sehr hoch. Jesus hat schrecklich dafür gelitten. Wie muss unser himmlischer Vater gelitten haben, als Jesus am Kreuz hing? Wie sehr muss er darunter gelitten haben, als er sich in dieser furchtbaren Situation von seinem Sohn, den er so sehr liebte, zurückziehen musste? Und Jesus deshalb schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Ich glaube, dass Gott uns mit dieser seltsamen Geschichte über das Opfer von Isaak gerade darauf hinweisen will, wie weh es tut, wenn man seinen eigenen Sohn hergeben muss. Was kann ich denn daraus lernen? Ich denke, wenn ich mir einmal so deutlich vor Augen geführt habe, was es Jesus und seinen himmlischen Vater gekostet hat, die Macht der Sünde zu brechen, werde ich nie wieder leichtsinnig mit Sünde umgehen.